Wir fahren fort mit unserer Serie über das Leben und den Dienst des Propheten Elisa. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen, zum zweiten Buch der Könige, Kapitel 7. Das zweite Buch der Könige, wir betrachten heute das gesamte Kapitel 7. Ich lese uns zunächst die ersten beiden Verse. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Da sagte Elisa, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird ein Maß Weizengrieß für einen Schekel verkauft werden und zwei Maß Gerste für einen Schekel im Tor von Samaria. Da antwortete der Anführer, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes und sagte, siehe, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, könnte wohl so etwas geschehen? Er aber, das ist Elisa, sagte, siehe, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, doch du wirst nichts davon essen. Amen. Lass uns beten. Unser großer, herrlicher Gott, wir wollen deinen Ruhm verkündigen, wir bitten dich von Herzen, dass du dir jetzt selbst Ehre schaffst durch die Verkündigung deines Wortes. Denn wir wissen, Himmel und Erde vergehen, aber dein Wort bleibt in Ewigkeit bestehen. Und so sei uns gnädig, dass wir gläubig sind und nicht ungläubig. Herr, sprich zu uns, wie nur du es kannst, lebensverändernd. Das bitten wir in Jesu Namen, zu deiner Ehre allein. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ich möchte gern zunächst in vier Schritten durch dieses gesamte Kapitel mit euch gehen. Und dann am Ende möchte ich darüber sprechen, was all das, was wir jetzt hören werden, auch für dich persönlich bedeutet. Der erste Punkt lautet, unverdiente Gnade, unverdiente Gnade, ab Vers 1. Da sagte Elisa, hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr, morgen um diese Zeit wird ein Maß Weizengrieß für einen Schekel verkauft werden und zwei Maß Gerste für einen Schekel im Tor von Samaria. Denkt daran, was in den Kapiteln zuvor passiert ist. Israel ist vom Glauben abgefallen. Keiner lebt mehr für den Herrn. Sie leben alle nach ihren eigenen Regeln. Sie haben Gott vergessen. Sie begehen ein Gräuel nach dem anderen. Das Land ist in Götzendienst verfallen. Und so ließ der Herr gemäß seinem Wort und seinen Androhungen Plagen dieses Volk treffen. Eine Hungersnot nach dem anderen, eine Plage nach der anderen. Und erinnert euch, was wir im Kapitel zuvor gelesen haben? Nun hat der Herr die Aramäer gesandt. Eine feindliche Nation kam, umzingelte die Stadt Samaria, das war die Hauptstadt, der Regierungssitz Israels. Und die Stadt gerät in große Hungersnot. Denn sie sind abgeriegelt, sie sind abgeschottet. Die Lage ist so verzweifelt, haben wir gelesen, dass in der Stadt sogar das Gräuel des Kannibalismus durchgeführt wird. Wir haben gehört von Müttern, die ihre Kinder verspeisten. Doch, so haben wir gehört, der König von Israel, Joram, er sah keine Schuld bei sich selbst. Ja, er hat irgendwie versucht, Gott zu suchen. Er hat sich auch heimlich ein Bußgewand angezogen. Aber jetzt hat er keine Geduld mehr. Er will nicht länger auf Gott warten. Denn von ihm kommt ja dieses Unglück. Er will sich nicht demütigen. Er will keine von Herzen Buße will er nicht tun. Nein, er ist anderer Meinung. Gott tut überhaupt nichts. Also schickt er jetzt einen Boten, haben wir gelesen, und der soll Elisa töten. Dieser Bote sagte in Vers 33 im Kapitel zuvor, siehe, dieses Unglück kommt von dem Herrn. Was soll ich noch länger auf den Herrn warten? Mit anderen Worten, jetzt schlage ich dir den Kopf ab. Was sollen wir noch länger warten auf den Herrn? Von ihm kommt dieses Unglück. Was erwartet uns also noch? Was antwortet jetzt Elisa darauf? Und darum geht es in dem heutigen Kapitel. Was erwarten wir denn jetzt für eine Antwort nach diesen grauenhaften Dingen, die wir gelesen haben im Kapitel zuvor? Also keine Buße und keine Einsicht bei dem König noch bei dem Volk. Der Verlust der natürlichen Liebe und der Vernunft und der Verlust aller Hemmungen sogar gegenüber dem Propheten Elisa, den sie töten wollen. Was erwartet man da jetzt wohl? Es steht doch außer Frage, dass diese Stadt das Gericht Gottes verdient hat. Es steht doch außer Frage, dass Gott sie nun dahin geben müsste, in die Hände ihrer Feinde und sie allesamt umkommen müssten. Elisa müsste jetzt eigentlich sprechen, so müsste es weitergehen. Hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr. Morgen, um diese Zeit, werden eure Leichen im Tor der Stadt aufgetürmt werden. So müsste es weitergehen. Aber nein, das lesen wir hier. Da sagte Elisa, hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird ein Maß Weizengrieß für einen Schekel verkauft werden und zwei Maß Gerste für einen Schekel im Tor von Samaria. Kein Gerichtswort. Nein, ganz im Gegenteil, eine frohe Botschaft, eine Botschaft der Rettung. Er sagt, am nächsten Tag wird es Speise in Fülle geben zu erschwinglichen Preisen für euch, die ihr heute noch verhungert und eure Kinder verspeist. Nein, uns allen ist klar, diese Rettung hier ist völlig unverdient. Der König ist es nicht wert, das ganze Volk ist es nicht wert, sie haben nicht ein gutes Werk geleistet, sie haben keinerlei Einsicht gezeigt. Was um alles in der Welt haben sie denn getan? Ja, sie haben alles getan, um den Zorn Gottes auf sich zu ziehen. Aber stattdessen lesen wir hier von Gnade. Ist es nicht so, dass der Bote gerade gesandt wurde, um zu verkündigen, dass Elisa hingerichtet werden soll? Und er öffnet seinen Mund, dieser Prophet, um eine frohe Botschaft zu sprechen. Worte der Gnade, Worte der Rettung. Ja, es ist wahr, was in Römer Kapitel 5 geschrieben steht. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Der Herr ist unfassbar gnädig. Dieses ganze Buch redet von Anfang bis Ende von dieser unfassbaren Gnade. Wenn es einen Charakterzug von Gott gibt, der so unverständlich ist, so unausforschlich, so ist es seine Langmut, seine Geduld, seine Gnade mit uns Sündern. Wie kann es sein? Er liebt es, gnädig zu sein. Er ist die Liebe. Er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Wie lange hat schon dieses Volk und dieser König diesen Gott zum Zorn gereizt? Aber noch einmal rettet er sie und schenkt ihnen seine Gnade. Er rettet sie, obwohl sie seinen Zorn verdient haben. Ohne, dass das irgendeiner von ihnen verdient hätte. Das ist der erste Punkt. Unverdiente Gnade. Und ich meine wirklich unverdiente Gnade. Und zweitens, der zweite Punkt lautet unbekannte Gnade. Unbekannte Gnade. Der Herr schenkt jetzt hier diese große Rettung, wir lesen gleich weiter. Aber die Sache ist, keiner von den Bewohnern der Stadt kriegt das irgendwie mit. Kein Wächter, kein Soldat, der König nicht, noch irgendein Einwohner. Keiner bekommt davon etwas mit. Diese Rettung geschieht nun völlig unbekannt, völlig verborgen. Nur ein paar bekommen davon etwas mit. Nämlich vier aussätzige Männer. Eben solche, die nicht innerhalb der Stadt wohnten, sondern außerhalb wegen ihrer Krankheit ausgesondert von der Stadt und von dem Volk. Lesen wir mal weiter, ab Vers 3. Nun waren da vier aussätzige Männer am Eingang des Tores. Die sagten einer zum anderen, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Wenn wir sagen, lasst uns in die Stadt gehen, ja, in der Stadt herrscht ja Hungersnot, dann werden wir dort sterben. Wenn wir aber hier bleiben, werden wir auch sterben. So kommt nun, lasst uns ins Heerlager Arams überlaufen. Wenn sie uns am Leben lassen, dann leben wir. Und wenn sie uns töten, dann sterben wir. Also vier Aussätzige, die nicht in der Stadt lebten, die auch litten unter der Hungersnot, die denken nach, die reden miteinander. Sie sagen, also wenn wir jetzt in die Stadt kommen, was wir eigentlich nicht dürfen, wenn sie uns irgendwie in die Stadt lassen bei diesem Elend, dann werden wir einfach umkommen durch den Hunger wie alle anderen auch. Also Es gibt eine geringe Überlebenschance. Wir laufen zu den Aramäern über. Vielleicht erbarmen die sich einfach über uns, weil wir eh so elendig sind. Ich meine, wir sind Aussätzige. Vielleicht werden die uns einfach nicht töten, sondern uns am Leben lassen. Dann werden wir leben. Also gut, wir machen uns auf, wir gehen zu den Aramäern. Aber was finden sie dort? Vers 5. So machten sie sich in der Abenddämmerung auf, um ins Heerlager Arams zu kommen. Und sie kamen an den Rand des Heerlagers von Aram, und siehe, da war kein Mensch. Da war kein Mensch. Überlegt euch das. Also ist es Abenddämmerung, sie machen sich auf. Ihr könnt euch vorstellen, ihr Herz rast. Sie müssen damit rechnen, dass von irgendwo vielleicht ein Pfeil angeschossen kommt oder irgendwo aus dem Gebüsch irgendein Aramäer herausspringt und sie tötet. Also mit Herzrasen kommen sie da an, vielleicht mit gewisser Furcht, und sie nähern sich und nähern sich. Sie sehen die Zelte schon. Sie kommen. Da ist einfach niemand. Wir sehen hier absolut niemanden. Könnt ihr euch das vorstellen? Lesen wir mal weiter, Vers 7. So hatten sie sich aufgemacht und waren in der Abenddämmerung geflohen, die Aramäer. Sie hatten ihre Zelte und ihre Pferde und ihre Esel zurückgelassen, das ganze Heerlager, so wie es war, und waren um ihr Leben geflohen. Also überlegt euch das, diese Aussätzigen, die stehen dort, und all die Zelte, all die Geräte, all die Tiere, all die Kleider, die Tische, auf denen vielleicht noch Getränke stehen, vielleicht sehen sie ein Lagerfeuer, auf dem noch irgendwie ein Süppchen kocht. Aber weit und breit ist keine Menschenseele zu sehen. Die sind alle geflohen. Haben alles stehen und liegen lassen. Was muss das für ein Anblick gewesen sein? Du kommst in ein Heerlager. Aber da ist niemand. Vielleicht haben sie sich die Augen gerieben und sich gefragt, mal gucken wir richtig, kneif mich mal. Vielleicht sind sie erstmal einige Zeit durch das Heerlager gelaufen und haben gerufen, hallo, ist hier jemand? Um ganz sicher zu gehen. Aber nein, keiner. Weit und breit niemand. Alles haben sie erwartet, nur nicht das. Sehr geheimnisvoll, sehr mysteriös, sehr, sehr merkwürdig. Und die Sache ist, diese gnädige Rettung ist vollkommen unbekannt. Die Aussätzigen sind die einzigen, die das mitbekommen haben. Da ist niemand sonst. Dieses gewaltige Heer ist geflohen und keiner hat es mitbekommen. Was ist denn geschehen? Lesen wir nochmal ab Vers 6. Denn der Herr hatte das Heerlager Arams ein Getöse von Wagen und ein Getöse von Pferden hören lassen, das Getöse einer großen Heeresmacht. Da hatten sie einer zum anderen gesagt, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige der Könige von Ägypten gegen uns angeworben, dass sie über uns kommen sollen. Und so hatten sie sich aufgemacht und waren in der Abenddämmerung geflohen. Sie hatten ihre Zelte und ihre Pferde und ihre Esel zurückgelassen, das ganze Heerlager, so wie es war, und waren um ihr Leben geflohen. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott hat dieses Wunder der Rettung im Verborgenen gewirkt. Es war verborgen vor den Augen Israels. Da war, so heißt es, ein gewaltiger Lärm. Ein Lärm wie von einer großen Armee. Und die Aramäer gerieten in Todesangst. Panik überkam sie. Sie dachten, da sind andere Nationen gekommen zur Hilfe. In Wirklichkeit war da gar nichts. Wie es heißt in Sprüche Kapitel 28, Vers 1, der Gottlose erflieht, ohne dass ihm jemand nachjagt. Als der Herr dieses Wunder der Rettung wirkte, da haben das die Bewohner von Samaria nicht mitbekommen. Also ihr könnt euch das vorstellen, für die Feinde war das ein unfassbar schrecklich großer, gewaltiger Lärm, sodass diese Soldaten, diese harten Männer, die im Kampf erprobt waren, es mit der Angst zu tun bekommen haben und geflohen sind. Also sie hören diesen gewaltigen Lärm und denkt daran, es war Abenddämmerung. Das heißt, eigentlich müssten die das in der Stadt mitbekommen haben. Das ist die Zeit, wo alles ruhig wird, wo man anfängt, alles zu hören. Und wenn dort Geschrei und Lärm von Wagen und so weiter ist, von einem ganzen Kriegsheer, dann müssten die das hören. Aber nein, nur diese Feinde hörten es anscheinend. Auch die Aussätzigen haben davon gar nichts mitbekommen. Eine sehr geheimnisvolle, sehr verborgene Rettung, eine übernatürliche, völlig unbekannte Gnade und Rettung. Aber der Herr, ihm hat es gefallen, es diesen vier Aussätzigen zu offenbaren. Der Herr hat diese unbekannte Gnade den Ausgestoßenen, den Allergeringsten gezeigt. Und wie gehen sie jetzt damit um? Nun, lasst uns weiterlesen, und das führt uns zu unserem dritten Punkt. Die unverschweigbare Gnade. Die unverschweigbare Gnade. Ab Vers 8. Als nun jene Aussätzige an den Rand des Heerlagers kamen, gingen sie in eines der Zelte und aßen und tranken. Und sie nahmen Silber und Gold und Kleider von dort mit und gingen hin und versteckten es. Dann kehrten sie zurück und gingen in ein anderes Zelt. Und sie nahmen auch von dort etwas mit und gingen hin und versteckten es. Also ihr müsst euch das mal vorstellen, wie das gewesen sein muss für die. Es ist unfassbar. Diese Aussätzigen, die wurden tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht reich. Sie konnten sich nach dieser Zeit der Hungersnot den Bauch vollschlagen. Wohlstand, Güter in Hülle und Fülle. Ihre Rettung ist über alle Maßen. Sie haben ausgesorgt, ja sogar bis ans Ende ihres Lebens. Sie verstecken noch Reichtümer für die Zukunft. Diese aussätzigen Armen, die eigentlich nichts haben, die Ausgestoßenen, die in Lumpen rumlaufen. Es ist unfassbar, sie kleiden sich mit den schönsten Gewändern. Es ist ein Tag unsagbar großer Freude. Was meint ihr denn, wie diese vier gefeiert haben? Wie die gejubelt haben, wie diese abgemagerten Skelette, diese Halbtoten, da sitzen in den Zelten und laut gelacht haben vor Glück und getrunken und gegessen haben wie Könige. Die haben sich's wirklich gut gehen lassen. Der Herr hat sie gerettet und sie genießen all das voller Freude. Die Stadt aber Samaria, ja, die bekam von all das gar nichts mit. Es war ja zudem auch noch dunkel geworden. Da wird jetzt keiner mehr kommen zu dieser Uhrzeit. Keiner wird das Tor der Stadt öffnen und noch schauen, was sich da tut. Diese vier Aussätzigen haben damit das alles für sich selbst. Also die könnten noch weiter und weiter sammeln. Aber nachdem sie sich gesättigt haben und sich ausgestattet haben, passiert Folgendes. Vers 9. Dann sagten sie einer zu dem anderen: Wir tun nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Und nun kommt und lasst uns hineingehen und es im Haus des Königs berichten. Ja, Ihr Gewissen meldet sich. Sie sagen sich, wir sind gerettet. Wir haben so viel Speise in Hülle und Fülle. Wir haben so viel Reichtum. Aber all das reicht eigentlich für die ganze Stadt aus. Nicht nur für uns. Dies ist ein Tag froher, guter Botschaft. Wenn wir es jetzt verschweigen, dann machen wir uns schuldig. Denn das ist eine unverschweigbare Gnade. Wir können es nicht verschweigen. Eine Rettung, die wir nicht geheim halten können. Wir machen uns schuldig. Ihr Gewissen plagt sie bei den Gedanken, dass sie den anderen nicht davon erzählen. Wir müssen es bekannt machen. Wir müssen uns aufmachen. Und achte darauf, sie warten nicht bis zum nächsten Tag. Sie sagen sich, heute noch, bevor es hell wird, heute Nacht noch, müssen wir uns aufmachen und Samaria davon verkündigen. Denn mancher mag ja noch in derselben Nacht durch diese Hungersnot sterben. Also, wir müssen die Stadt wecken. Wir müssen uns aufmachen. Wir müssen es sie wissen lassen. Vers 10. So kamen sie und riefen die Torwache der Stadt und berichteten es ihnen. Wie war das wohl für die Torwachen, um diese Uhrzeit vier Aussätzige da zu haben vor der Tür? Sie sagen, wir sind in das Heerlager Achams gekommen. Und siehe, da war kein Mensch und keine Menschenstimme, sondern nur die Pferde angebunden und die Esel angebunden und die Zelte, so wie sie waren. Da riefen es die Torwächter aus, und man berichtete es drin im Haus des Königs. Also die Torwächter, sie hören diese Botschaft, sie geben sie weiter. Jetzt schaut mal, wie reagiert der König? Vers 12. Da stand der König in der Nacht auf und sagte zu seinen Knechten, ich will euch sagen, was die Aramäer mit uns gemacht haben. Sie haben erkannt, dass wir Hunger leiden. Da sind sie aus dem Lager abgezogen, um sich im Feld zu verstecken, indem sie sagen, wenn sie aus der Stadt herauskommen, dann wollen wir sie lebendig ergreifen und in die Stadt eindringen. Also, der König ist zunächst skeptisch. Ich denke, in gewisser Weise ist das verständlich, denn man erwartet alles, nur nicht, dass die Aramäer aus ihrem Herrlager fliehen und alle stehen und liegen lassen. Das klingt erstmal verdächtig. Und vor allem, man hat nichts davon mitbekommen, nur diese 4 Aussätzigen, klar. Und die werden jetzt vorgeschickt von den Aramäern. Das klingt aber sicher nach einem Hinterhalt. Aber andererseits, wisst ihr, hier ist wiederum die Sünde des Königs von Joram zu sehen. Denn der Prophet Elisa, er hatte angekündigt, dass Gott ein Wunder wirken wird. Er hat es ihm gesagt. Der König hat aber anscheinend nicht damit gerechnet. Er hat auch wohl gar nicht darauf gewartet. Noch scheint es, dass er gebetet hat und Ausschau gehalten hat, was der Herr wohl tun wird. Oder dass er gedankt hat dafür, für diese Botschaft der Rettung. Nein, anscheinend hat er einfach geschlafen. Er musste erstmal aufstehen. Er hat mit überhaupt gar nichts gerechnet. Dieser Mann ist ungläubig, wie wir jetzt durch verschiedene Stellen immer und immer wieder gesehen haben. Aber zum Glück hat er noch einen guten Berater. Da heißt es in Vers 13. Da antwortete einer von seinen Knechten und sagte, man nehme doch 5 von den übrig gebliebenen Pferden, die hier noch übrig geblieben sind. Siehe, ihnen wird es ja doch ergehen, wie der ganzen Menge Israels, die hier übrig geblieben ist. Siehe, ihnen wird es ergehen, wie der ganzen Menge Israels, die am Ende ist. Schicken wir doch hin und lasst uns sehen. Also hier siehst du, wie verzweifelt die Lage in Israel war. Einer der Knechte sagt zu dem König, wir sind eh alle am Ende. Wir sind hoffnungslos, dem Untergang geweiht. Wir sterben eh alle. Also schicken wir doch jemanden aus, die sollen schauen, wie sich's verhält. Und tatsächlich, ab Vers 14, so nahmen sie 2 Wagen mit Pferden und der König schickte hinter dem Herrlager Arams Männer her und sagte, geht hin und seht. Und sie zogen ihnen hinterher bis an den Jordan. Also sie ließen das Ganze ganz gründlich überprüfen, um wirklich zu schauen, dass sie sich nicht vielleicht auch etwas weiter versteckt haben. Und das Interessante ist, man konnte ihre Spur verfolgen. Und zwar bis hin zum Jordan, das heißt bis zur Ostgrenze des Landes, ungefähr 40 Kilometer. Diese Aramäer haben wahrscheinlich nicht nur ein bisschen Lärm gehört, die wurden gleich aus dem ganzen Land getrieben. Sie wurden aus dem Land rausgetrieben, bis sie den Jordan überquerten und sich in Sicherheit irgendwie dachten, dass dieses Heer, was sie dort gehört haben, sie jetzt nicht mehr verfolgt. Sie waren über alle Berge. Dieser Lärm hat ihnen solch eine Angst bereitet, dass sie gleich das Land verließen. Sie hatten so eine Panik, dass sie auch noch auf dem Weg alles Mögliche fallen gelassen haben. Vers 15. Und siehe, der ganze Weg war voll von Kleidern und Geräten, die die Aramäer auf ihrer hastigen Flucht weggeworfen hatten. Auf dem Weg, im gesamten Weg, hatten sie noch Panik, dass sie sich noch von allen möglichen anderen Dingen befreien wollten, um so schnell wie möglich fliehen zu können. Nämlich überlegen, was für eine Panik, was für eine Furcht diese Menschen überkommen ist. Diese Soldaten. Die Boten kehrten zurück, berichteten es dem König. Und so unglaublich, wie es auch klingt, aber ja, die 4 Aussätzigen, alles, was sie gesagt haben, ist wahr. Und am frühen Morgen passiert nun dieses Wunder der Gnade. Das Tor der Stadt wird geöffnet, Vers 16. Da ging das Volk hinaus und plünderte das Herrlager Arams. Da wurde 1 Maß Weizengrieß für 1 Schekel und 2 Maß Gerste für 1 Schekel verkauft. Nach dem Wort des Herrn. Sie waren wie Gefangene, die bald einen Hungerstod sterben mussten, wo plötzlich das Gefängnis geöffnet wird und wahrscheinlich nach Monaten der Belagerung sie jetzt endlich befreit sind von ihren Feinden, hinausgehen dürfen, um sich satt zu essen. Das Wort des Herrn, es traf ein. Was für ein Tag großer Freude, großer unverdienter Gnade. Aber nun viertens. Dieser Punkt lautet die unerbitterliche Gnade. Die unerbitterliche Gnade. Denn erinnert ihr euch noch an den Offizier am Anfang? Dieses Kapitel fängt an mit dem Offizier, dieses Kapitel endet mit dem Offizier. Was war noch gleich mit dem? Als der Prophet Elisa diese Worte der Gnade gesprochen hat. Er hat diese Worte verachtet. Lass uns hören, was mit ihm passiert. Vers 17. Der König hatte aber den Offizier, auf dessen Arm er sich stützte, zur Aufsicht über das Tor bestellt. Und das Volk trat ihn im Tor nieder, so dass er starb. Gerade so, wie der Mann Gottes geredet hatte, der, als der König zu ihm herabkam, es vorausgesagt hatte. Es war ja geschehen, als der Mann Gottes zum König geredet hatte, 2 Maß Gerste werden morgen um diese Zeit für 1 Schekel verkauft werden und 1 Maß Weizengrieß ebenso für 1 Schekel im Tor von Samaria. Da hatte der Offizier dem Mann Gottes geantwortet und gesagt, siehe, wenn der Herr auch Fenster am Himmel machte, könnte wohl so etwas geschehen? Er aber hatte gesagt, siehe, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, doch du wirst nichts davon essen. So geschah es ihm nun. Das Volk trat ihn im Tor nieder und so starb er. Merkt ihr diese letzten 3 Worte? Dass er starb. Dass er starb. Dass er starb. Warum? Weil er die Gnade Gottes missachtet hat. Er hat gering von Gott gesprochen und von der frohen Botschaft, dass er Rettung geben wird. Die Lebensmittel wurden dann im Tor verkauft. Der Offizier hatte wohl die Aufgabe, das Ganze zu beaufsichtigen. Es könnte ja wohl zu einem Tumult kommen, zu Übergriffen. Die Leute waren nämlich verzweifelt, hungrig. Und tatsächlich, es kam zu einem Ansturm und man trampelte den Offizier nieder, so dass er starb. Wie der Mann Gottes, der Prophet Elisa es ihm gesagt hat, du wirst dieses Wunder sehen, aber du wirst nichts davon schmecken, du wirst nichts davon essen. Dieser Mann sah das Wunder mit seinen eigenen Augen. Doch diese Gnade, die er sehen durfte, war für ihn unerbitterlich. Es ist eine unerbitterliche Gnade. Und ich sage dir, das ist das Schicksal all jener, die Gottes Wort der Gnade missachten, die Gott nicht vertrauen, sondern geringschätzig von ihm und seiner Rettung sprechen. Das Kapitel beginnt mit dem Unglauben des Offiziers und es endet mit seinem Gericht. Und das ist die Hauptlektion dieses Kapitels. Schaut euch an, wie oft es hier betont wird. Vers 16. Da wurde 1 Maß des Weizengrieß für 1 Schekel und 2 Maß Gerste für 1 Schekel verkauft nach dem Wort des Herrn. Vers 17. Und das Volk trat ihn im Tor nieder, so dass er starb, gerade so, wie der Mann Gottes geredet hatte, der, als der König zu ihm herabkam, es vorausgesagt hatte. Vers 19. Elisa aber hatte gesagt, siehe, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, doch du wirst nichts davon essen. So geschah es ihm nun. Das Volk trat ihm im Tor nieder, dass er starb. Immer und immer wieder wird hier wiederholt, dass Gottes Wort absolut zuverlässig ist und eintrifft, es ist vertrauenswürdig und fehlbar, irrtumslos, vollkommen. Wenn Gott spricht, so geschieht es. Und wehe einen jeden Menschen, der Gottes Wort der Gnade missachtet, der geringschätzig von diesem Gott spricht, der meint, Gott könne es nicht tun. Eine Sache sei ihm zu groß, wenn er es gesagt hat. Mit diesen Worten, mit diesen wenigen Worten hat der Offizier sein Schicksal besiegelt. Denn wehe einem jeden, der so spricht über Gott und sein Wort. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wehe dir, wenn du gering denkst von diesem Wort der Gnade, wo Leben für dich da sein könnte und Rettung. Aber du sagst, wie kann so etwas geschehen? Du wirst sehen, was geschieht. Wer die Gnade Gottes missachtet, für den wird diese Gnade unerbitterlich sein. In der Schrift heißt es, sieh zu, dass du den nicht ablehnst, der zu dir redet. Es ist der Herr, der lebendige Gott. Nun, nachdem wir diese Geschichte betrachtet haben, lass mich noch kurz darüber sprechen, was all das mit dir zu tun hat. Diese Geschichte zeigt dir, dass Gott ganz unverdient gnädig ist. Ganz unverdient. Es geht nicht um deine guten Werke. Gott in seiner souveränen Gnade vermag sich über dich zu erbarmen und dir Gnade und Rettung zu schenken, obwohl du es nicht verdienst. Dir Leben zu schenken, den größten Sünder. Dieser Text lehrt dich, dass du diese Gnade nicht verachten solltest, sondern dass das Gericht Gottes dann über dich kommt. Aber vielleicht sagst du nun, ich bin ja nicht Teil irgendwie einer Stadt, die Hungersnot leidet, die irgendwie umzingelt wird von einer Armee. Also wie sollte ich jetzt große Gnade der Rettung irgendwie verachten? Nun, lass mich dir sagen, du stehst in der Gefahr, eine noch viel größere Gnade und Rettung zu missachten. Denn noch etwas viel Größeres wird uns dargeboten durch das Wort Gottes. Der Offizier sagte, siehe, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, könnte wohl so etwas geschehen? Nun, Gott hat etwas viel Größeres geschaffen. Er hat seinen Sohn aus dem Himmel gesandt und wehe einem jeden, der diese Rettung missachtet. Gott sandte seinen Sohn. Und man möchte meinen, er sendet ihn zum Gericht. Denn das ist, was wir verdient haben. Wir haben Gott durch zahlreiche böse Taten, Gedanken und Worte zum Zorn gereizt. Und was wir verdienen ist, dass er die Fenster des Himmels öffnet und Feuer herabregen lässt auf all die verdorbenen, schuldigen, verdammungswürdigen Sünder, die wir sind. Du und ich. Stattdessen heißt es in der Schrift, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Gerettet. So ein Wort der Gnade? Nach so vielen Sünden und so viel Respektlosigkeit Gott gegenüber. Und wisst ihr, als Gott diese Gnade sandte, war es eine unbekannte Gnade. Denn Gott sandte seinen Sohn, aber was hat die Welt schon davon mitbekommen? Ja, Jerusalem hat es sogar verschlafen, als Jesus Christus geboren wurde. Den Allergeringsten wurde es offenbart. Den Hirten. Einigen Ausländern, sie kamen aus dem Ausland, um diesen Sohn Gottes anzubeten, aber diese Gnade, diese Rettung, sie war verborgen vor den Menschen. Es war eine unbekannte Gnade. Und als der König aller Könige den Sieg errungen hat, als er am Kreuz hing und ausrief, es ist vollbracht, als er den Satan, die Sünde und die Hölle und den Tod, ja den Zorn Gottes für uns überwunden hat, als er all das Böse besiegt hat und alle seine Feinde fliehen mussten, so war das ein stiller Sieg, ein scheinbar unbekannter Sieg. Denn was hat die Welt davon mitbekommen? Was muss es wohl für einen Lärm gegeben haben in der unsichtbaren Welt? Denn Jesus sagt kurz vor seiner Hinrichtung, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Das heißt, der Satan ist besiegt. Der Kopf der Schlange wird zertreten. Ich werde den Kampf gewinnen. Alle Mächte und Gewalten entwaffnen und bloßstellen. Aber es geschah so geheimnisvoll still, so unauffällig. Finsternis kam über Christus, als er hing am Kreuz. Und keiner hat genau gesehen, was dort passiert ist, als er den Zorn Gottes in all seiner gewaltigen Wucht getragen hat und bezahlt hat. Er hat den Kopf der Schlange zertreten. Alle Feinde sind geflohen. Er hat sie überwältigt. Er hat triumphiert. Welch ein Sieg! Der größte Sieg, der jemals errungen wurde. Der größte Krieg, der jemals geschlagen wurde. Christus hat ihn vollbracht. Diesen Sieg für uns. Ein Sieg, wo die ärmsten Sünder, die aussätzig von oben bis unten unrein, kommen können, um sich zu kleiden mit Christi Gerechtigkeit. Um ausgestattet zu werden mit seinem Gold und seinem Reichtum, seiner Gnade, seiner Heiligkeit und Herrlichkeit seines Geistes, die Fülle. Denn wir haben alle empfangen aus seiner Gnade, aus seiner Fülle, Gnade um Gnade. Er hat sie alle besiegt, Und wir kommen nicht mehr, um irgendwie noch irgendwas zu diesem Sieg hinzuzusteuern. Wir kommen und sehen, es ist alles vollbracht. Da ist keiner mehr, der noch besiegt werden müsste. Wir können einfach nur empfangen aus seiner Fülle. Wie Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Das Leben im Überfluss. Aber Jerusalem hat es nicht erkannt. Nein, ganz im Gegenteil. Sie haben diese Gnade verachtet. So lesen wir in Lukas Kapitel 19. Da heißt es, und als der Herr Jesus sich der Stadt näherte und sie sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Was ist die Konsequenz dafür? Davon, dass du diese Gnade nicht anerkennen willst. Dass du bewusst deine Hände vor deinen Augen zuschlägst und es nicht sehen willst. Jesus sagt, Tage werden kommen über dich. Da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen. Und werden in dir nicht einen Stein auf den anderen lassen. Dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. 70 nach Christus kamen die Römer, sie umzingelten die Stadt und sie haben sie, diese Stadt, dem Erdboden gleichgemacht. Sie wurden zertrampelt. Es gab ein Blutbad, das kaum zu vergleichen ist mit irgendetwas anderem in der Geschichte. Das Gericht kommt sicher über einen jeden, der diese große Gnade des Herrn missachtet. Gottes Wort sagt in 1. Timotheus Kapitel 1, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Hast du gehört? Aller Annahme wert. Es ist der Annahme wert. Das Wort ist gewiss. Was ist mit dir? Verstehst du überhaupt, in welcher Lage du dich befindest? Denn du bist in einer viel kritischeren Lage als die in der Hungersnot in Samaria. Denn es geht nicht bloß um einen Hungerstod. Es geht um den ewigen Tod. Es geht um das ewige Verderben. Verstehst du, dass hier die frohe Botschaft ist? Die Rettung. Sag mir, verachtest du heute Abend die Gnade, die Geduld, die Langmut des Herrn? Du musst verstehen, wenn du diese süße Gnade, diese herrliche, liebliche, frohe Botschaft ablehnst, dann wird sie unerbitterlich mit dir umgehen. In Matthäus Kapitel 8 heißt es, Jesus sagt, ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen, und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Jesus sagte den ungläubigen Juden, ihr werdet an jenem Tag sehen, wie sie speisen werden in dem Reich Gottes. Ihr aber, ihr werdet hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis. Euch wird genau das passieren, was dem Offizier passiert ist. Ihr werdet all das sehen, diese herrliche, unfassbare Gnade. Aber ihr werdet nicht ein Bissen davon bekommen. Nein, mit euch wird passieren, was steht in Offenbarung Kapitel 19 über Christus. Er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Mit anderen Worten, er wird sie zertreten. Alle seine Feinde, die seine Gnade nicht annehmen wollten, sie werden sein Gericht erleben. Darum möchte ich dich von Herzen ermahnen und bitten, dass du diese Gnade nicht verachtest und sie nicht geringschätzig behandelst, sondern heute kommst. Denn Jesus steht dort und sagt, wie in Johannes Kapitel 6, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Hier steht er, mit offenen Armen, dein Hunger zu sättigen, dein Durst zu stillen, wenn du doch nur kommst. Möge der Herr Gnade haben mit deiner Seele. Bei uns nun, die wir Christus gefunden haben, Die wir also eingekleidet sind in seiner Gerechtigkeit und die Hülle und Fülle seiner Gnade genießen, die wir alle empfangen haben aus seiner Fülle Gnade um Gnade, die wir gesättigt sind und gerettet sind, die wir die Ewigkeit, das ewige Erbe haben, sicher im Himmel aufbewahrt, weil er für uns den Sieg errungen hat. Wir sollten uns neu bewusst werden, welch eine Gnade uns hier zuteil geworden ist. Denn der Herr hat sie uns, den Geringsten, geschenkt. Die frohe Botschaft ist zu uns gekommen, obwohl sie noch vor so vielen verborgen ist in der Welt. Müssen wir nicht denken, wenn wir das hier lesen an 1. Korinther Kapitel 1, dass Gott nicht die Weisen, die Mächtigen, die Edlen berufen hat, sondern die Törichten, die Schwachen, die Unedlen, die Verachteten, die, die nichts sind? Schon von Anfang an, die Fischer und die Zöllner, diese kleine Schar, 120 Leute und die gesamte Welt wusste nichts von diesem Sieg. Es war ihre Aufgabe nun, hinauszugehen und zu verkündigen, Jesus, der König aller Könige, er hat Sünde, Hölle, Tod und Teufel besiegt, der größte Sieg aller Zeiten, er wurde vollbracht, die frohe Botschaft, wir verkündigen sie euch. Petrus sagte mit Johannes vor dem Hohen Rat, es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Es ist uns unmöglich. Wir müssen es verkündigen. Und so die Aussätzigen in unserem Predigttext. Diese Aussätzigen sagten sich, wir machen uns schuldig, wenn wir das nicht verkündigen. Und dies, ihr Lieben, ist eine Ermahnung an uns alle. Es muss verkündigt werden. Alle müssen es hören. Sie müssen aus dem Schlaf gerissen werden. Wir sind eingekleidet mit Christi Gerechtigkeit. Wir erfreuen uns auch Sonntag für Sonntag über seine herrlichen Reichtümer. Wir genießen geistlich, was er uns geschenkt hat. Ja, und jetzt? Wir machen uns schuldig. Wir machen uns schuldig, wenn wir das verschweigen. Und ihr Lieben, wir müssen aufpassen, dass wir in diesem Bereich nicht einschlafen und unser Gewissen irgendwie abgestumpft wird. Im Jahre 1837 war die erste Baptistengemeinde in Hamburg 3 Jahre alt. Da hatten sie 40 Mitglieder. Zu der Zeit konnte der Pastor Johann Gerd Onken noch über die Mitglieder sagen, dass alle auf irgendeiner Weise involviert sind darin, das Evangelium zu verkündigen. Jeder unterschiedlich, aber jeder trägt etwas dazu bei, das Evangelium zu verbreiten. Nun, aber im Jahre 1865, 30 Jahre später, da war die Gemeinde ungefähr 700 Mitglieder groß. Da waren die Reihen gefüllt. Da waren die Plätze nicht mehr so leer und man sah vielleicht nicht mehr so unbedingt die Notwendigkeit, dass wir doch mehr werden. Nun, Onken, der Pastor, ermahnt seine Gemeinde scharf in einer Predigt. Und da sagt er Folgendes. Wie viele aber sitzen hier auf diesen Bänken, welche die ganze Woche keinen Finger rühren und kein Wort sprechen für den Herrn? Brüder und Schwestern, ich frage euch angesichts dieses Standes der Dinge, soll das so bleiben? Wir vernichten uns selbst, wenn es so bleibt. Wir können freilich keinen Menschen bekehren, aber wir sollen sie hinweisen zu dem, der es kann. Wir können die Verwundeten nicht heilen, aber wir können sie zu dem Arzt führen. Lasst mich auf Tatsachen zu sprechen kommen. Vor etwa 20 Jahren hatten wir ungefähr 70 Brüder, welche regelmäßig sonntags von Haus zu Haus gingen und die Sünder Hamburgs mit Traktaten versahen, ihnen die göttliche Friedensbotschaft ins Haus brachten. Jetzt haben sie sich auf 20 reduziert. Sehr zum Schaden des Werkes. Die meisten Seelen, welche Gott hier gerettet hat aus den Sündern unserer Stadt, sind durch ein Traktat zuerst angezogen und aufmerksam gemacht worden. Diese selige Arbeit, diesen Bienenfleiß der Glieder kann die Gemeinde nicht entbehren, um in ihrer Mission gerecht zu werden. Selbst wenn wir 20 Stadtmissionare hätten, so würde es dennoch nicht genug sein, um Hamburg zu evangelisieren, um alle Sünder dieser Stadt den Heiland nahezubringen. Nur zweimal. Ich bitte im Namen aller dieser, den ewigen Verderben zusteuernden Seelen, ihr christlichen Männer und Frauen, Jünglinge und Jungfrauen in der Gemeinde, fangt heute wieder an, die Arbeit für Christum aufzunehmen. Nehmt Traktate mit, wenn ihr von hinnen geht. Nehmt alle Traktate mit und teilt sie fleißig aus. Wir sind allmählich eingeschlafen. Unsere Tätigkeit ist immer geringer geworden. Zitat Ende. Nun, dieselben Worte hätte Johann Gerhard Onken auch über unsere Gemeinde sagen können. Es ist ein Appell an uns. Dieser Text rüttelt uns auf. Er spricht uns ins Gewissen, auch in dein Gewissen. Du bist überreich beschenkt. Sag mir, kannst du es übers Herz bringen, dies zu verschweigen? Sprich das nicht in dein Gewissen. Willst du nicht sagen, wie die Aussätzigen, wir tun nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Und nun kommt, lasst uns hineingehen. Wenn wir warten, bis der Morgen hell anbricht, wenn Christus wiederkommt, so ist es zu spät. Es ist jetzt die Nacht, wo wir wirken müssen. Wir machen uns sonst schuldig. Sag mir, hast du überhaupt ein Empfinden dafür, für das, was ich gerade gesagt habe? Ermahnt das dein Gewissen? Überführt es dich? Oder bist du ganz und gar gleichgültig gegenüber all den Menschen, die keine Ahnung haben davon, dass Christus den Sieg errungen hat, dass Sünder gerettet werden können? Ihr Lieben, dieses Elend all dieser Menschen ist zu groß. Die Gnade dieser Rettung ist zu groß. Diese Botschaft der Rettung ist eine viel zu große Freudenbotschaft, als dass wir sie verschweigen könnten. Und weißt du, wenn du dir vorkommst, wie der Allergeringste, wie so ein Aussätziger, du sagst, du bist nicht irgendwie kompetent, du bist nicht besonders adrett, nicht besonders überzeugend. Ja, was waren denn jetzt diese vier Aussätzigen? Sie haben sich gesagt, wir müssen reden. Normalerweise hört man uns nicht zu. Wir müssen reden. In aller Schwachheit, wir sind niemand, aber wir kommen dennoch, denn es geht nicht um uns und unsere Kompetenz. Es geht um die Botschaft, die wir zu verkündigen haben. Ihr Lieben, wir müssen reden. Die Zeit ist knapp. Menschen sterben, sie gehen ewig verloren. Darum lasst uns die frohe Botschaft der Rettung bekannt machen. Und möge der Herr selbst uns seine Gnade dazu schenken. Gepriesen sei sein Name und seine unverdiente Gnade. Möge er schenken, dass seine Gnade nicht unbekannt bleibt, sondern wir sie verkündigen bis ans Ende der Welt. Denn er ist es wert. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Unser Herr, hab Dank für dein Wort. Herr, als du auferstanden bist, hast du den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus die Schrift aufgeschlossen und du hast ihnen gezeigt, in allen Propheten, was dich betrifft. Und wir danken dir, Herr, dass du uns auch heute gezeigt hast, was dich betrifft, in diesem Wort, in dieser Geschichte, die wir lesen und hören durften. Herr, sei gepriesen für deine unverdiente Gnade. Damals hast du völlig unverdient Gnade geschenkt, aber noch eine viel größere und noch viel unverdientere Gnade hast du geschenkt in deinem Sohn. Hast du uns gebracht, Herr Jesus, als du gekommen bist. Nicht, um uns zu richten und zu vernichten, sondern um die Welt zu retten durch deinen Opfertod. Herr, niemand von uns hat verdient, dass du dich über uns erbarmst. Wir alle sind Sünder. Wir alle haben deinen Zorn verdient. Wir haben verdient, dass du uns wirfst in den See, der mit Feuer und Schwefel brennt.
Aber gepriesen sei Jesus Christus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Herr, nichts war an uns. Du hast uns erwählt, bevor wir irgendwas tun konnten. Völlig unverdient wendest du uns deine Gnade zu. Und wir bitten, Herr, für all die, die vielleicht schon tausende Male gehört haben von dieser Gnade, aber sie doch noch nicht an sich selbst erfahren haben, dass du sie heute bekehrst, dass sie heute umkehren zu dir, dass sie heute von Herzen diese Gnade annehmen und sie nicht länger verachten. Herr, sorge dafür, dass sich Menschen jetzt entscheiden, die vielleicht schon viel zu lange hier sind und immer wieder hören und immer wieder aufgefordert werden. Herr, lass sie sich doch bekehren, bevor der Tag anbricht und es zu spät ist. Herr, schenk noch vielen deine unverdiente Gnade. Und die, die wir deine unverdiente Gnade erlebt haben, Herr, wir wollen dich loben und preisen, voller Dankbarkeit. Aber wir müssen dich auch verkündigen. Wir müssen diese Gnade auch anderen verkündigen, damit sie nicht unbekannt bleibt, sondern damit viele noch erleben dürfen, dass Rettung da ist für sie. Herr, dass nicht nur wir uns bereichern, uns kleiden in den Kleidern einer Gerechtigkeit, essen vom Brot des Lebens, uns mit den Schätzen behängen, die im Himmel sind. Herr, sondern dass wir rausgehen und verkündigen, dass Rettung da ist, damit auch andere noch Teil daran haben können. Herr, wir bekennen dir unsere Sünden als Gemeinde. Denn wir haben mehr evangelisiert vor einigen Jahren. Und jetzt sind es oft nur ein oder zwei, die noch auf die Straße gehen. Herr, vergib uns. Sorge dafür, dass wir nicht satt werden, wenn sich die Reihen hier füllen, sondern sorge dafür, dass jeder von uns diese Last hat, dass er weiß, ich muss verkündigen, weil ich mich sonst schuldig mache, weil ich sonst mit Schuld bin am Tod der Menschen, die nie gehört haben von deiner Gnade. Herr, hilf, dass wir mehr evangelisieren. Öffne unseren Mund, die Gnade zu verkündigen und sorge dafür, dass noch viele sie annehmen, Herr. Rette Menschen davor, dass sie deine Gnade ablehnen und von dir zertreten werden im Gericht und den ewigen Tod sterben. Bitte, Herr, rette Menschen. Lass ich diese Reihen hier weiter füllen mit Leuten, die dich preisen für deine unverdiente Gnade. Aber sorge auch dafür, dass wir ermutigt sind, dass wir diese Last haben, nicht schuldig werden können und deswegen dich verkündigen. Herr, wir bitten es zur Rettung von Menschen, aber vor allem zu deiner ewigen Ehre, die du hast, indem du dein Erbarmen zeigst an Menschen, die es nicht verdient haben. Gepriesen seist du, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen.